der Podcast.
Folge 122. So, doof.
Hallihallo und herzlich willkommen zu eurem lang ersehnten Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Hier ist Lucke und Hengstmann und ich begrüße am anderen Ende dieser Leitung in Berlin den Kabarettisten Tilman Lucke. Hallo Tilman, grüß dich.
Guten Morgen, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Und ich weiß, ihr sitzt alle vor den Empfangsgeräten und wartet gespannt. Ihr seid, warum habt ihr die Folge nicht schon früher aufgenommen? Es gibt dieses brennende Thema, was die gesamte politische Welt erschüttert, die Klimakonferenz. Tilman, sag was zur Klimakonferenz.
Ja, also da machen wir dann, glaube ich, nächstes oder übernächstes Jahr was dazu.
Oder dann, wenn es mit dem Klima wirklich pressiert. Und das ist ja im Moment alles noch nicht so schlimm.
Genau.
Naja, ist ja alles nicht so schlimm. Ja? Und deswegen haben wir auch diese großen Probleme, die wir haben. Leute, gehen wir ins politische Berlin. Es wird schlimmer. Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war ja letzten Mittwoch. Nee, Donnerstag. Warte mal. Ja, letzten Donnerstag. Mhm. Früh, eigentlich die reguläre Folge, die wir aber als Spezialfolge verkauft haben. Ihr merkt, auch wir kommen durcheinander. So. Und da war ja nur eins klar: Christian Lindner ist entlassen, die Ampel wird zerfickt und es wird Neuwahlen geben.
Ja, er hat es nur unwesentlich anders ausgedrückt bei seiner Hassrede da am Mittwochabend im Kanzleramt, der Scholz. Aber im Grunde hat er es so gemeint. Und es gibt ja auch ein schönes Zitat, wie er dann, also es ging ja jetzt durch alle Medien, dann lieber Christian, möchte ich nicht mehr, dass du meinem Kabinett angehörst und werde morgen früh dem Bundespräsidenten mitteilen, dass du entlassen wirst. Also allein auch so einen langen Satz, wenn man schon so richtig den Kaffee auf hat, dann noch so einen langen Satz, das könnte ich gar nicht. Und dann kam also sehr lange nichts und dann sagte Lindner, dann gäbe es immerhin Klarheit, dann nochmal Schweigen. Und Scholz rundete diesen dysfunktionalen Dialog folgendermaßen ab. So, doof.
Das ist verbürgt, oder wie?
Das ist verbürgt, das ist ja einfach so, doof.
Wie, jetzt mal ganz ehrlich.
Das ist wie wenn du einen so den Abgrund runterschubst und dann hinterher rufst. So, doof.
Naja, ich finde das krass, also ich kann diese Art von dysfunktionalem Gespräch, kann ich sogar ein bisschen, aber ich finde das mal krass, wo haben die Informationen her? Ich weiß zum Beispiel, dass Familienministerin in der letzten GroKo, Manuela Schwesig.
Die war in der vorletzten GroKo.
Ja, in der vorletzten GroKo, natürlich. Und als die darauf bestand, dass der Koalitionsvertrag umgesetzt wird, so. Und da sagte Volker Kauder ja wörtlich, die Familienministerin soll mal nicht so weinerlich sein. Und ich dachte, wo haben die diese Informationen her? Das sind ja interne Gespräche. Wie kommt sowas an die Öffentlichkeit?
Naja, also wenn mindestens 5, 6 Personen anwesend sind, dann weiß ja keiner vom anderen, dass er es direkt auch, also oft steht ja direkt die WhatsApp-Leitung nach draußen vor die Tür, wo die Journalisten dann schon sitzen und das kursiert, das trägt sich weiter. Ob das dann wörtlich genauso ist oder abgewandelt oder was auch immer, aber dass bestimmte Signalwörter, zum Beispiel gab es ja auch bei Angela Merkel dann im April 2020, das schöne Wort Öffnungsdiskussionsorgien. Und dass das natürlich ganz genau so gefallen ist, das ist klar, weil dieses Wort so skurril ist, das kann man sich ja gar nicht ausgedacht haben. Das natürlich, ja, also das ist, glaube ich, dieses journalistische Handwerk, dass man eben versucht, diese Zitate sich auch dann durch Recherche oder durch Gespräche, natürlich, es ist ja immer so, wenn du von einem bestimmten Spitzenpolitiker dann die Standleitung hast, dann musst du aufpassen, dass du nicht dem sein Sprachrohr wirst. Also dieses so doof, das wird sicherlich von mindestens zwei, das ist ja auch die journalistische Regel, zwei Quellen, bestätigt worden sein.
Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube auch, dass jemand wie Olaf Scholz vorhin sagt, dann lieber Christian, möchte ich dich nicht mehr in meinem Kabinett haben. Dass der sowas in einem Wutanfall wirklich sagt.
Genau.
Und dann sagen wir, wir sind klare Verhältnisse, auch das so. Und dann 2 Minuten Schweigen. Und dann muss ja irgendwer die Spannung lösen.
Ja.
Also du musst sagen, so, das ist jetzt hier vorbei. Dann kannst du sagen, dann bitte verlass den Raum. Dann sind wir jetzt hier fertig, oder? Doof. Das ist, also ich kann das total nachvollziehen. Bei mir würde so ein Gespräch auch so laufen. Nur, dass ich schreien würde.
Ja. Und statt okay, doof würdest du, glaube ich, den ganzen Katalog an Schimpfwörtern, den das Internet hergibt, runterbeten.
Nö, das hätte ich schon im Gespräch vorher gemacht.
Okay, gut.
Da wäre doof, nein, doof wäre wirklich ein guter, das finde ich, wie würde eine Spiegel jetzt sagen, ein guter Abbinder.
Ja, so. Ja, aber das ist es ja, ein Abbinder, ja.
Genau. Aber was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, bei der ganzen Kotze, und wir müssen das jetzt nicht alles nochmal Minute für Minute durchgehen. Bei allem, was jetzt passiert, also Stand jetzt, wird die Neuwahl wahrscheinlich am 23. Februar stattfinden. Mhm. Wahrscheinlich wird Olaf Scholz am 15. Dezember, nee, wann wird er die Vertrauensfrage stellen? Warte, ich komme schon durcheinander.
Also die Rede ist vom 16. Dezember, wobei ich, genau. Wie gesagt, meine These ist ja, dass er die an einem, also das ist Montag, die Sitzungswoche ist ja eigentlich, fängt ja meistens mittwochs an, sodass er die am 16. stellt, aber das hat ja keine Nachrichtenauswirkungen. Mhm. Also man muss die ja zwei Tage vor der Abstimmung stellen, sodass es am 18., an dem Mittwoch, dem 18. Januar gestellt wird. Wie gesagt, das wäre ein Bruch mit der Tradition, weil meistens freitags solche Sachen behandelt werden. Aber am Ende ist es dann auch wieder so, dass er dann doch so, sagt, genau. Jetzt habe ich doch keine Zeit mehr. Jetzt rede ich schon wie Merkel.
Ja, alles gut. Geht ja auch in die gleiche Richtung.
Ja.
Die Frage für mich ist jetzt folgende, wie viel davon ist inszeniert? Also wie viel davon war ab dieser ganze Klöne, der Schmerz sagt und Ihnen Scholz und so, das war denen doch eigentlich vorher, der war 15 Minuten im Kanzleramt an dem Tag,
ja,
März.
Nee.
Und haben die das da, haben die da die ganze Strategie schon abgesprochen?
Ah nee, gar nicht. Der hat in seinen
gar
Kalender
nicht,
nee, geguckt, sein Wolfgang Schmidt hat gesagt, hier Grundgesetz, 81 Tage und wie können wir es möglichst lange hinauszögern, wie können wir nach der Hamburg-Wahl wählen, wo sein Gehilfe Peter Tschentscher wahrscheinlich wiedergewählt wird, trotz der ganzen Misere. Also wie können wir das aus Hamburg mitnehmen? Wäre übrigens für die FDP auch nicht schlecht, weil die dann möglicherweise wieder in ein Landesparlament kommt auf der letzten Phase des Wahlkampfs. Also und dann gesagt, wir müssen es unbedingt im März machen und dann, das heißt, ich muss es rauströdeln. Also die Regierung platzt jetzt, aber es darf noch keiner merken. Und der Scholz ist unfassbar von sich überzeugt und dachte, er konnte das so laufen lassen, dass jetzt wirklich zwei Monate lang Stillstand ist, ohne was, beziehungsweise kein Stillstand, weil er ja sagt, oh, wir haben ja noch so viele tolle Gesetze, liebe CDU, ihr dürft jetzt dafür stimmen. Und das ist dann nun wirklich, also die Gesetze mögen ja sogar wichtig sein. Es gibt das Deutschland-Ticket, ja, da wird natürlich jetzt gedroht, ja, liebe CDU, wenn ihr nicht zustimmt, dann gibt es kein Deutschland-Ticket mehr. Dass das aber nicht die Schuld der CDU ist, sondern grundsätzlich, erstens mal grundsätzlich scheiße, weil es die Züge voll macht, die es gar nicht gibt. Also es nutzt Kapazitäten, die es gar nicht gibt. Wie wäre es, wenn man zuerst mal die Bahninfrastruktur anpasst und dann,
Die ganzen Leute reinlässt? Darüber kann man ja, das ist
genau,
jetzt nicht
aber,
das Thema.
Genau, aber das würde sonst auslaufen, wenn der Bundestag nicht zustimmt. Die Länder haben ja nach Hängen und Würgen auch zugestimmt. Zweitens die Rentenanpassung, das Rentenpaket. Und da das traut sich Rot-Grün, glaube ich, nicht zur Abstimmung zu stellen, das Rentenpaket, weil da sind FDP und CDU dagegen. Ja, und wer ist dann wahrscheinlich dafür, um andere zu ärgern? Nicht, weil man das will, sondern die AfD. Die AfD. Genau, also dass sozusagen ein rot-grünes Gesetz mit AfD-Mehrheit zustande kommt, dann würden ja alle Vorwürfe, die man der CDU in Bezug auf die Brandmauer macht, sofort in sich zusammenfallen, weil man nichts dafür kann, wenn irgendwelche Idioten zusätzlich ihre Ja-Stimme dafür abgeben. Und also rot-grün Blau hätte ja eine Mehrheit, auch wenn sie
ja,
nicht,
locker.
Auch, naja, nicht so locker, aber schon zumindest, es geht ja auch immer um die relative Mehrheit, wenn zum Beispiel die Linkspartei was auch dafür stimmt. Da müssen beide Seiten gut aufpassen, dass sie keine, ebenso zum Beispiel, dass die Union und die FDP jetzt keine Gesetze durchdrücken, weil die eben ja auch nur eine Mehrheit kriegen würden mit der AfD zusammen.
Aber was mich jetzt alles so ein bisschen stört, ist dieser basisdemokratische Gedanke an der Sache. Die Gesetze, die da jetzt noch in der Pipeline liegen, die sind ja offensichtlich durchverhandelt innerhalb der jetzt geplatzten Ampelkoalition. Also müsste doch die FDP eigentlich aus theoretischen Gründen schon zustimmen. Selbst
das
wenn sie
ist,
nicht mehr darin.
Das würden die möglicherweise mit Gesetzen machen, von denen sie überzeugt sind. Dummerweise genau das, was jetzt gesellschaftspolitisch noch wichtig gewesen wäre in diesem einen letzten Jahr, nämlich diese die Auflösung der absurden Regelung aus Paragraph 218 im Strafgesetzbuch. Also Schwangerschaftsabbruch ist zwar verboten, aber wir gucken nicht so genau hin, wenn die und die Bedingungen erfüllt sind. Und zweitens, also hat ja auch mit der mit dem Recht auf Reproduktionsfreiheit zu tun, das Umgekehrte, nämlich die Leihmutterschaft. Das ist eher so ein FDP-Projekt, also dass man Leihmutterschaft legalisiert und im Austausch dagegen hätte man die Abtreibung sozusagen offiziell auch legalisiert.
Ja, aber die FDP müsste doch theoretisch, also du kannst ja über die FDP sagen, was du willst, aber ihr Menschenbild ist ja schon liberal.
Ja, ihr Menschenbild schon, aber ihr Frauenbild ist halt doch sehr männlich. Also da würden die meisten FDPler würden sagen, Abtreibung ist doch erlaubt, kann doch mir scheißegal sein. Natürlich, wenn man sie genauer fragen würde, würden sie schon auch sicher mehrheitlich so argumentieren. Aber das ist, ich glaube, manche, und das merkt man ja manchmal so, Politiker, zum Beispiel, es gibt ja immer schon die Debatte, jeden Karfreitag kommt die Debatte in den Medien auf, Tanzverbot bzw. Lachverbot, also Kabarettschließung und so weiter, Berufsverbot, weil irgendwelche Leute schlecht gelaunt sein wollen in ihrem Kellerlein oder in ihrer Kirche, wo keiner hingeht, dann darf nebendran oder ganz Kilometer entfernt darf ein Kabarett nicht aufmachen, damit diese Leute sich nicht beleidigt fühlen. Und wenn man mit Leuten spricht, wenn man mit Christen spricht, dann sagen die immer, ja, ihr dürft doch am nächsten Tag wieder lachen, ihr dürft doch alles. Also die sehen da gar kein Problem drin, dass an einem Tag ein Berufsverbot ist. Das sind ja oft teilweise eben Festangestellte, die sagen, Karfreitag darf doch eh keiner arbeiten, ist doch frei. Da muss man doch eh, wieso arbeitet überhaupt jemand? Ja, also erstens mal diese Verachtung von Selbstständigen und zweitens eben die Verachtung von Atheisten, die sich einfach, die einfach auch keine Veranlassung haben, sich irgendeinem Scheiß unterzuordnen.
Was mal wieder zeigt, dass wir Religionsfreiheit in diesem Land nicht wirklich haben. Also
zumindest in diesen, das Problem ist ja auch zu klein, um es zu lösen. Das ist oft so. Der Fluch der Kleinen, stell dir mal vor, was weiß ich, wenn man jetzt am Bahnsteig steht und der Zug kommt nicht und man hat vielleicht ein Deutschland-Ticket, dann könnte man, wenn man eine Stunde Verspätung hat, könnte man ja ein Viertel des Preises irgendwie, was auch immer, zurückkriegen, ja, weil es aber so gering ist, macht es keiner. Der Fluch des geringen Übels ist, dass dieses Übel immer aufrechterhalten wird, weil es funktioniert. Stell dir mal vor, ich würde dir 10 Cent klauen, würdest du mich jetzt bei der Polizei verklagen oder so?
Nee, ich würde dich verprügeln, ja, aber das hat nichts mit den 10 Cent zu tun.
Genau, aber dann würde ich dich verklagen.
Ja, genau. So. Und das wäre jetzt wieder nicht geringfügig.
Genau. Und dann würde ich dir am nächsten Tag nochmal 10 Cent klauen und so weiter. Hm. Und genauso ist es mit dem, dass einem jedes Jahr der Karfreitag als Verdienstmöglichkeit, als Kabarett genommen wird, dass solche Arschlöcher einfach sagen, ihr dürft doch alles. Und wie kommen wir jetzt darauf? Also manche Gesetze sind eben objektiv für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe sehr wichtig. Oder zumindest ist es einfach deren Recht, sollte es sein. Und dann sagen andere, es ist doch unwichtig, ihr dürft ja, weißt du, ihr Frauen, wenn ihr abtreiben wollt, ihr dürft ja zur Beratung gehen, da gibt es ja so viele Beratungsstellen, dann dürft ihr euch freie Arztwahl, weißt du, sucht ihr mal in Bayern einen Abtreibungsarzt, da gibt es vielleicht einen halben.
Echt?
Ja klar, es gibt, gerade auf dem Land gibt es so gut wie keine Abtreibungsärzte. Und die es gibt, müssen sich beschimpfen lassen von irgendwelchen Lebensschützern, Selbsternannten. Also das ist auch kein Spaß, diesen Beruf auszuüben erstens mal, weil man ja doch ein Gewissen hat und das nicht leichtfertig macht. Und dann muss man sich noch beschimpfen lassen und dann muss man sich von der Politik sozusagen im übertragenen Sinne auch noch beschimpfen lassen, indem die ganzen Unionsleute sagen, nee, ihr dürft doch alles. Also das ist wirklich Wahnsinn, diese Ignoranz gegenüber bestimmten Problemen, die man selber nicht hat. Ja, geht mich alles nicht an.
Ja, natürlich. Also darum wird ja auch dieses Bildungssystem, also ich würde sagen, Punkt 1, da sind wir im Osten natürlich wirklich ein bisschen weiter. Also ich kenne das gar nicht, das Problem hier. Mhm. Also überhaupt nicht. Und das zweite Ding, das ist ja auch das Problem der Bildung. Deswegen wird ja auch die Bildung nie das Niveau erreichen. Also die Bildungspolitik wird ja immer stiefmütterlich behandelt, weil wann bist du an Bildungspolitik interessiert? Wenn du selber Kinder hast. Sobald du keine Kinder mehr hast oder keine Kinder im schulpflichtigen Alter mehr hast oder noch nicht hast, was ja im Idealfall maximal 20 Jahre sind, interessiert dich das Thema einfach nicht mehr?
Naja, so ist es nicht, denn das ist ja schon eine gewisse Lebensspanne von fast allen Bürgern und Bürgerinnen und so, dass das schon eine große Wählergruppe ist. Aber es ist ja wie bei allen Themen.
Rente ist aber relevanter.
Ja, grundsätzlich, ja. Aber wie bei allen Themen ist es ja so, dass die, da gibt es ja nicht nur eine Lösung. Du kannst jetzt nicht sagen, Bildungspolitik, ich bin dafür, dass es besser wird. Und dann sagen alle, ach stimmt, ja, da sind wir natürlich auch dafür, wir stimmen dir total zu. So läuft es ja nicht.
Wieso? Doch. Also entschuldige bitte, die müssen es nur so machen, wie ich es für richtig halte und alles wäre super.
Ja, ne, es war ja.
Apropos, darf ich da ganz kurz was einschieben? Wieder mal zum Thema die dümmsten Leserbriefe aller Zeiten. Ich habe wieder einen, der ist so dumm, der ist so dumm, den muss ich kurz vorlesen.
Ja, bitte.
Heute bei uns unserer Heimatzeitung, der Magdeburger Volksstimme, geschrieben von, und da der Name veröffentlicht ist in der Volksstimme, kann ich das ja auch vorlesen,
ja.
Jürgen Hückler aus dem Ortsteil Hüttermühle in Gentin,
ja.
Ja, schrieb Folgendes. Endlich ist es soweit, ich hatte der Ampel in Anführungsstrichen maximal nur ein Jahr gegeben. Das ist ja jetzt gar nicht so unkreativ. Ja, dass nur 3 Jahre geworden sind, umso schlimmer. Nun beklagt der fast Ex-Kanzler, dass Lindner zu oft sein Vertrauen gebrochen hätte. Wie oft der Kanzler und seine Entourage das Vertrauen des deutschen Volkes missbraucht und enttäuscht haben. Ja, dieses Land bewusst in die jetzige Situation manövriert zu haben, scheint er nicht wahrzunehmen. Die Wirtschaft geht den Bach runter. Bildung und Gesundheitswesen sind in einem jämmerlichen Zustand. Und das Schlimmste daran ist, dass dieser Zustand bewusst von der Regierungskoalition bestehend aus 3 Wahlverlierern herbeigeführt wurde. Punkt. Nach diesem Ampeldilemma wäre es aus meiner Sicht notwendig, endlich auch hochrangige Politiker für grobe Fehlleistungen bestrafen zu können und sie nicht auch noch in Ehren zu entlassen. Das sind die Momente, wo man froh ist, dass man noch nichts gegessen hat am Frühstückstisch.
Ja. Aber mich wundert, dass Putin da drin gar nicht vorkommt. Eigentlich hat ja ein Putin aus dem Ortsteil Moskau quasi.
Ja, ja, genau.
Aber also, das kommt ja nicht drin vor, denn sonst, das sind ja tatsächlich Probleme, die wir ja haben. Also Wirtschaft, die Wirtschaft geht zurück und so weiter. Die Bürokratie wird nicht abgebaut. Das sind ja Themen, aber dass man dann so, ja, das ist halt, ich frage mich halt das Volk, ja, das ist natürlich, das haben wir ja, schon oft drüber gesprochen. Das Volk will immer das, was ich auch will, und
genau.
Wer das nicht macht, der ist natürlich gleich ein Verbrecher, muss vor Gericht und so weiter. Also natürlich. Ich frage mich, manche Leute haben so eine Obsession, Politiker vor Gericht zu bringen. Und natürlich ist es was anderes, wenn man als Andreas Scheuer in seinem Amt eine Unterschrift leistet für die Mautbetreiber, die noch dazu zwingen muss. Die Mautbetreiber haben ja gesagt, lass uns doch erstmal das EuGH-Urteil abwarten. Nee, komm hier, ich habe den Stift schon vorbereitet. Das ist ja was anderes, als wenn man einfach wie Scholz alles laufen lässt und ihm dann das alles entgleitet. Das kann man ja durchaus kritisieren, dass Scholz, und da waren wir ja vorhin auch, der dachte, er kann jetzt seinen Neuwahlplan für Ende März so machen, wie er es anfangs angekündigt hat. Es ist ja noch nicht sicher, dass die Wahl wirklich am 23. Februar stattfindet. Am Ende, vielleicht sagt er am 16. Dezember, oh, jetzt habe ich Corona. Jetzt kann ich leider in der letzten Sitzungswoche nicht anwesend sein. Punkt. Und dann stellt er die Vertrauensfrage doch später und dann verzögert sich alles.
Das ist ja wirklich, das muss man ja echt sagen, da hat ja wirklich ein Mann sehr, sehr, sehr viel Macht. Ja, das muss man ja wirklich sagen.
Nein, nicht zwei. Also es ist ja so, dass der Bundespräsident es dann auch noch verbieten kann.
Nur wenn
beide gleichzeitig derselben Meinung sind, dann geht's.
Ja,
und das ist eben oft ja auch noch das Bundesverfassungsgericht. Die letzten 2 Bundestagsauflösungen, 1983 und 2005, da musste jeweils noch das Verfassungsgericht auch das noch erlauben. Das heißt, 3 Verfassungsorgane, eigentlich 4, weil der Bundestag selber hat ja auch seinen Willen dann ausgedrückt, beziehungsweise sein Misstrauen oder eben nicht das Vertrauen. Es ist ja, die Enthaltungen zählen ja in dem Fall als Nein-Stimmen. Insofern also 4 Verfassungsorgane, der Einzige, der nicht mitgeredet hat, ist der Bundesrat. Und das ist ja schon ziemlich eindeutig. Da kann man eine Sache ja auch einfach auch machen.
Naja, aber warte mal, da war jetzt gerade bei dem Thema hängen. Dann lass uns da mal bitte drüber reden. Nehmen wir mal an, es geht jetzt alles gut. Olaf Scholz kriegt kein Corona oder irgendwelche andere ausgedachte Pestilenz. Er stellt jetzt am 18. Januar stellt er die Vertrauensfrage. So. Was wird passieren? Also Punkt 1, gehen wir mal das absurdeste Szenario durch. Ja. Die FDP sagt irgendwann, nö. Ich spreche dir jetzt doch das Vertrauen aus. Punkt. Das wird nicht passieren, aber es kann ja sein.
Genau, also das ist absolut nicht zu erwarten. CDU, CSU auch nicht.
Also die werden sagen, nein, ich spreche dir nicht das Vertrauen aus.
Genau.
Wird Rot-Grün, also die AfD auch nicht, Und von Linkspartei und BSW vermutlich werden auch, die werden alle mit Nein stimmen. Wird die FDP auch mit Nein stimmen, ja, oder wird sie sich enthalten?
Die zu aller, nein, nein. Wer Opposition ist, stimmt eigentlich immer mit Nein. Tatsächlich muss eine Regierung schon Vorsorge dafür treffen. Bei Schröder war das damals so. Da hat ja ungefähr knapp die Hälfte der SPD-Fraktion dann nicht mit Ja gestimmt, sondern mit Enthaltung. Hätten genau. ja auch viel weniger sein können, aber da hat man gesagt, ja, macht was ihr wollt. Hauptsache es tun ein paar. Bei Willy Brandt damals 1972, der hatte seine Mehrheit sowieso verloren, aber da gab es auch die Regelung, dass, glaube ich, die Minister gar nicht teilgenommen haben an der Abstimmung oder so. Also, dass man zumindest auch so eine kleine Sicherheit von sich selber, auch eine Art Absprache, es ist ja auch eine namentliche Abstimmung, da gibt es kein Wahlgeheimnis oder so, aber natürlich im Moment der Abstimmung kann man ja dann nicht sicher sein. Und klar könnte es passieren, dass plötzlich die AfD netterweise das Vertrauen doch ausspricht. Aber
also einfach nur, um die zu ärgern.
Ja, so sind die halt. Es ist aber, glaube ich, nicht, warte mal, ist das ausreichend?
Das müsste ausreichend sein.
Ja.
Die AfD hat 15%, die FDP hat 11%. Also müsste das theoretisch, wenn das mit
Nein,
der
FDP... Nein, die AfD hat weniger als die FDP. Die AfD,
echt?
Ja, noch dazu ist die Fraktion ja stark geschrumpft. Also je nachdem, manchmal gibt es ja ein paar Stimmen hin und her. Also wenn es ganz schlimm kommt für Rot-Grün, dann macht auch noch ein Teil der Linksfraktion mit und dann kriegen sie doch das Vertrauen. Das ist aber, ich glaube, so schlimm kann nicht mal, also das, nee.
Darum ist jetzt meine Frage, wie stimmt Rot-Grün? Enthalten die sich oder sprechen nee,
also
die das Vertrauen aus?
Die sprechen
aus?
Das auch noch intern ab. Ich glaube, dass einige vielleicht nicht anwesend sind oder so, dass klar ist, selbst wenn die bösen Parteien, also was weiß ich, oder wenn Teile der Opposition dafür stimmen, dass es nicht reicht.
Ja, weil es wäre ja total lustig, also sie stimmen alle mit Nein und Rot-Grün enthält sich komplett, dass niemand Olaf Scholz das Vertrauen ausspricht. Das wäre ja auch fies.
Nein, also das wird es nicht geben. Die große Mehrheit der noch Koalition wird schon noch dafür stimmen. So ist das. Also sind nun mal, das ist halt ein bisschen unbeholfen im Grundgesetz, diese Auflösung nicht als Selbstauflösungsrecht.
Was ich völlig okay finde.
Ja, aber die allermeisten Landtage haben das, ja. Da gibt es ja verschiedene Mechanismen, meistens, dass man auch einen Landtagsbeschluss herbeiführt, entweder mit zwei Dritteln oder auch mit absoluter Mehrheit der Mitglieder. Andere Parlamente haben das gar nicht, also können auch nicht von außen aufgelöst werden, wie das Europaparlament oder der US-Kongress. Die machen immer genau die Anzahl Jahre weiter, für die sie gewählt sind. Das ist halt weltweit ganz verschieden und Deutschland ist so ein bisschen in der Mitte mit diesem indirekten Auflösungsrecht. Deswegen, ja, das wird schon alles klappen, aber ja, dann noch eben zu sagen, wir können doch jetzt alle tollen Gesetze, die wir gut finden, könnt ihr doch alle zustimmen, das ist schon ziemlich dreist. Naja, und was halt auch dreist war, waren dann diese vorgeschobenen Argumente. Also es war halt wieder so typisch Scholz, dass er am Mittwoch den großen Paukenschlag macht, also zeitenwendemäßig, und dann geht es wirklich tagelang nur um diesen Neuwahltermin und er am Ende... ist klar, dass er dann auch nachgeben muss. Das ist einfach schlechter Stil und das ist so mit Ansage. Natürlich
deswegen
waren
frage
die
ich
anderen
mich ja,
damit nicht einverstanden.
Deswegen frage ich, er wusste das ja, er ist ja nicht blöd, ob doch, das vielleicht wirklich abgesprochen war.
Doch in Bezug auf seine eigene Überzeugungskraft und seine Leistung und seine Unfehlbarkeit ist er unfassbar dumm, weil er preist alles ein und am Ende, wenn es so läuft, wie er es denkt, dann war er es immer ganz allein und wenn nicht, dann sagt er gar nichts. Also er, beim letzten Mal, die Bundestagswahl hat er ja gewonnen, das wusste er schon ein Jahr vorher, jetzt sagt er ja auch, ich gewinne die nächste und wenn das nicht so eintritt, dann wird man von ihm gar keine Begründung hören. Und der ist, glaube ich, das ist halt ein Narzisst, das ist so einer, dessen Realitätssinn direkt vor seiner eigenen Haustür quasi sich verabschiedet.
Okay, also die Vertrauensfrage wird ja mit, ich bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. So, jetzt werden diese Wahlen sein, vermutlich am 23. Februar, was ich ja für alle Parteien extrem ungünstig finde, außer für die CDU. Für die ist es natürlich super, einen schnellstmöglichen Wahltermin herbeizuführen, aber selbst die FDP braucht meiner Meinung nach einen längeren Wahlkampf. Lindner, die einzige Chance, die Lindner hat, nochmal reinzukommen und FDP-Vorsitzender zu bleiben und eventuell sogar wieder Minister zu werden, ist ja, ein klares Bekenntnis zu Schwarz-Gelb zu machen. CDU und FDP müssten jetzt quasi gemeinsam auftreten und sagen, wir ändern jetzt die Politik in Deutschland. Und ich glaube, dass das, wenn sie das glaubwürdig machen, sogar der AfD noch Stimmen abjagen könnte, dass es theoretisch sogar für eine Schwarz-, ich habe das mal bloß, die CDU, also die Linkspartei dürfte nicht reinkommen, BSW müsste auch knapp scheitern, was ja schon relativ unwahrscheinlich ist. Und wenn dann die CDU bei ungefähr 35% landet, was nicht ganz unrealistisch ist, und die FDP zumindest so bei 8-9%, was ich im Moment für extrem unrealistisch halte, dann würde es ja theoretisch für Schwarz-Gelb reichen. Das Problem ist halt, wir haben ja während der gesamten Zeit der Bundesrepublik Deutschland immer eine konservative bürgerliche Mehrheit von ungefähr 60%, mal mehr, mal weniger, aber immer, egal was du nimmst, immer von ungefähr 60% gehabt, außer die kurze Zeit von Rot-Grün. Aber selbst zur Zeit der sozialliberalen Koalition hatten wir ja 60% bürgerliche Mehrheit im Bundestag. Nur die FDP hat halt zusammen mit der SPD regiert. Und diese 60%, die sind auch da, die sind gesetzt. Das ist, das könnten auch mal 70 werden und so. Das Problem ist halt, dass die AfD davon unglaublich viel von diesem Wählerpotenzial abzieht. Das heißt, dass die schwarz-gelbe Mehrheit quasi, also wirklich nur zu Lasten der AfD zustande kommen könnte. Und das wäre die einzige Möglichkeit, die Lindner hätte, um sich politisch noch zu halten. Da machen wir uns nichts vor. Fliegt die FDP raus, ist Lindner weg und zwar für immer.
Ja, das schon. Aber klar, die Union hat natürlich trotzdem noch die Option dann mit den Grünen oder mit der SPD. Also das war das, was bisher die SPD immer hatte, nämlich Koalitionsoptionen ziemlich weit in Richtung alle. Das dreht sich jetzt zugunsten der Union. Wenn sie stärkste Kraft werden können, die müssen sie natürlich nach den Zahlen gucken. Man würde am ehesten eine Zweierkoalition anstreben. Und wie du sagst, im extremen Fall kann man das mit der FDP, aber wahrscheinlich nicht, sondern dann sicherlich mit der SPD, aber möglicherweise auch mit den Grünen. Und dann wird Söders Veto auch sehr schnell in sich zusammenfallen, wenn die Grünen dann doch...
Naja, warte mal ganz kurz. Also was ich damit auf jeden Fall sagen will, ist, dass Lindner eigentlich einen langen Wahlkampf braucht. Er braucht einen langen Wahlkampf, um klar zu machen, um glaubwürdig klar zu machen, wofür er jetzt steht. Das schafft er nicht bis zum 23.
Naja, was heißt langer Wahlkampf? Es sind ja über 3 Monate jetzt noch und der Wahlkampf hat ja begonnen. Und die letzten Kampagnen beginnen auch. Also ob das jetzt lang oder kurz ist, das ist, glaube ich, also ich finde halt auch immer blöd, wenn die Leute sagen, oh, das geht alles nicht, weil wie du schon so schön sagtest, ich kann nicht wohnen, ich will nicht Straße. So. Und dieses, das geht nicht. Und die ganze Woche wurde ja jetzt rauf und runter gebetet, das geht nicht, die Parteien müssen ihre Kandidaten aufstellen. Ja, dann sollen sie es halt machen. Ja, es wird natürlich.
Du hast Vorstellungen von der Welt.
So, und es gibt natürlich diese Fristen für reguläre Wahlen, die sind natürlich viel länger als bei, also laut Bundeswahlgesetz, ich habe mir das mal nachgeschaut, also zum Beispiel Parteien, die zu klein sind, also es gibt so eine Grenze für Parteien, die automatische Zulassung zur Bundestagswahl kriegen Parteien, wenn sie mindestens in einem Landtag oder bei einer Landtagswahl oder Bundestagswahl mindestens 5 Abgeordnete reinbekommen haben. Also und zwar aus eigener Kraft, nicht durch Parteiwechsel. Und das betrifft ja bundesweit ungefähr 10 Parteien, also was weiß ich, Freie Wähler, dann gibt es noch die Bürger in Wut, die jetzt nicht mehr so heißen in Bremen und so weiter. Die dürften alle schon automatisch mit reinkommen. Die sind automatisch gesetzt und die kleineren Parteien müssen bis zum 97. Tag vor der Wahl sich anmelden. Das geht natürlich bei einer vorgezogenen Wahl nicht. Und dafür gibt es ja im Bundeswahlgesetz auch eine Regelung, dass also per Verordnung, das macht die Bundesregierung dann allein ohne Bundestag, diese Fristen, also nach so und so vielen Tagen muss man das und das machen, die Landeslisten einreichen, zum Beispiel muss man am 69. Tag, also 10 Wochen vorher, das geht natürlich auch alles nicht. Das ist ja auch alles schon mehrmals gemacht worden. Die Bundesregierung hat dann jeweils einen neuen Fristenkatalog veröffentlicht mit machbaren Terminen. Und immer zu sagen, das geht nicht. Und wie gesagt, man hat jetzt in Europa, allein in der EU haben dieses Jahr 5 Staaten ihre Wahlen vorgezogen. Bulgarien sogar 2-mal. Bestimmt noch ein 3. Mal. Aber was dort immer ging, also die haben dann keine Regierung zustande gebracht, aber was dort immer ging, ist, dass die Wahl ordentlich lief. Ja? Mhm. Und Großbritannien,
Und wir reden hier von Bulgarien.
Ja, genau, Japan, überall werden Wahlen vorgezogen in sehr viel kürzerer Zeit, teilweise in 3-4 Wochen. Und bei uns wird gesagt, wir brauchen Papier zum Drucken. Also das ist halt alles so lächerlich. Also wenn das so wäre, dann wäre es ja wirklich schlimm. Dann wäre Deutschland ja wirklich ein Failed State. Wenn wir, klar, wir wissen, Papier hatte zum Beispiel während der Anfangszeit des Ukraine-Krieges wirklich Lieferprobleme.
Also bestimmtes Papier?
Ja, alles, also teilweise kann man es ja auch quasi umwidmen, dann könnte man mit Wahlzetteln auch machen, aber ich glaube nicht, dass die Bundeswahlleiterin, die ja die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes ist, also stellen wir vor, die geht in Wiesbaden einfach durch ihr eigenes Haus und sammelt in jedem Büro das Papier ein. Das würde locker reichen für alle Wahlzettel in ganz Deutschland, weil sie einfach Leiterin einer Behörde ist. Ja? Und das ist vollkommener Blödsinn. Und dann auch, wie gesagt, da müssen die und die, und man muss doch auch an die kleineren Parteien denken. Die großen Parteien denken nie an die kleineren Parteien, deswegen gibt es ja die 5%-Hürde, dass man schön natürlich unter sich bleibt. Aber dann, ja, auch ihre Kandidaten müssen sich ja aber aufstellen, die armen kleineren Parteien. Das ist alles so verlogen und einfach, also entweder man meint es nicht ernst, und in der politischen Debatte gibt es immer wieder Argumente, die fake sind und die auch lächerlich sind. Stichwort, wir haben nicht genug Schilder für ein Tempolimit. Wenn man die aber ernst meint, dann wird es ein Problem. Dann hat man selber einfach ein Problem mit seiner eigenen Intelligenz. Und also deswegen, das wird schon klappen. Und welches Bundesland am besten die Wahl durchführen wird, das ist Berlin, weil ich nämlich wieder dabei bin.
Okay, ich habe mich noch gar nicht bemüht, siehst du.
Ach, du wirst
aber sein, dass ich.
Wirst bestimmt
dass ich,
wieder gefragt.
Nee, ja. Werde ich nicht, weil ich war ja letztens mal sozusagen nur Notnagel, weil es ja Kommunalwahl war. Mhm. Also die auch und sämtliche Kommunalpolitiker, die wir hier in Egeln haben, die ja sonst immer die Wahlhelfer überall machen, ja nicht durften, weil sie ja selber Kandidat waren. Mhm. Und jetzt sind die aber alle wieder da. Und ich weiß zum Beispiel, dass mein stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender ja unbedingt wieder der Wahlvorstand, also nee, Wahlvorstand bin ich ja auch in dem Moment.
Das Wahlvorsteher. Heißt ja
dann noch, Wahlvorsteher sein will und alles so Kram. Und ich dränge mich ja auch nicht auf. Gut, ich hätte frei an dem Tag. Ja. Aber... Ich habe was ich überlegt habe, aber weil der Spielplan für Februar geht jetzt gerade raus, das war mir aber zu riskant, da müsste man es als Sondertermin machen, ob man quasi um 20 Uhr im Kabarett so eine offizielle Wahlnachlese macht. Da denke ich gerade exzessiv drüber nach, ob man das irgendwie so eine Mischung aus Improvisation und so unserer Monatsrückblick. Ja. Aber das könnte man wirklich, egal, das ist jetzt nicht wichtig.
Wenn mit Live-Aufzeichnung des Podcasts.
Zum Beispiel, ja, was weiß ich, keine Ahnung. Wir müssen da gucken, da kriege ich aber auch ohne meinen Bruder, ich weiß es nicht, das ist alles jetzt, alles nur Hirngespinste, wir müssen da gucken, dass die Wahl überhaupt an diesem Termin stattfindet.
Das ist eben der Knackpunkt. Das wäre ja auch schön, wenn die ganzen Landeswahlleitungen das jetzt schon fest wüssten, aber wie gesagt, das hängt von Scholz Laune ab, der kann es auch noch alles abblasen. So.
Und da sind wir doch schon wieder beim nächsten Problem.
Ja.
Weswegen ich ja meinte, was für Macht Olaf Scholz eigentlich im Moment gerade hat. Das ist ja doch unglaublich. Ja. Jetzt mal zu einem anderen Thema.
Nee, aber es gibt noch einen anderen Ding. Also laut Grundgesetz dürfte er ja sogar den sogenannten Gesetzgebungsnotstand ausrufen. Also wenn er jetzt bemerkt, dass die Union dann doch nicht seiner Rentenerhöhung oder was weiß ich, der Kindergrundsicherung, die gibt es ja auch noch, eine ganz tolle Sache, zustimmen will. Das wäre nach einer Vertrauensfrage, wenn man also weiß, der Kanzler hat keine Mehrheit, weil das bewiesen wurde durch die Vertrauensfrage, und ein Gesetz kommt nicht durch, das die Bundesregierung als dringlich bezeichnet, dann darf man den Bundespräsidenten, übrigens kann man ja auch ein Gesetz mit der Vertrauensfrage verbinden.
Ja, das genau, das hat Schröder ja auch schon gemacht,
genau, ne?
um zu disziplinieren.
Und das kann man, dann kann man den Bundespräsidenten bitten, den Bundestag quasi durch den Bundesrat zu ersetzen. Dann kann also der Bundesrat dieses Gesetz beschließen mit Mehrheit. Das ist dann in dem Fall sogar egal, ob es ein Zustimmungs- oder ein Einspruchsgesetz ist, weil der Bundesrat macht es ja eh. Also das ist ja per Definition so. Und dann tritt das wie ein ganz normales Gesetz in Kraft. Das gab es noch nie und es wird es natürlich auch in dem Fall nicht geben, weil der Bundesrat ja auch von allen Parteien, da reden ja alle Parteien mit und man braucht dort ja auch, oder dort braucht man ja, da zählen ja Enthaltungen grundsätzlich wie Nein-Stimmen. Ja, ja. Das heißt, die Situation wird es nicht geben, die ist aber im Grundgesetz ermöglicht.
Okay, Frage. Jetzt habe ich jetzt, rumort es ja in meiner Partei, also reden wir erstmal kurz über deine Partei. Robert Habeck ist jetzt ziemlich klar als Kanzlerkandidat aufgestellt mit einer Partei, die im Moment in Umfragen bei 11% liegt.
Wenn er das bei Twitter veröffentlicht, dann ist es ja rechtssicher.
Natürlich. Ja. Was heißt rechtssicher?
Das tritt dann in Kraft.
So. Das ist wie, das hat ja Frank-Walter Steinmeier eingeführt. Hat nach der Pressekonferenz 2009 auf der Bundestagswahl gesagt, ich übernehme jetzt hier aber Verantwortung. Ich werde jetzt Fraktionsvorsitzender. Ja. Und die ganze SPD-Fraktion, ja, okay. Ja. Ging ja nicht anders. So, die Grünen können ja jetzt nicht sagen, du Robert, lass mal. Weil dann können sie sich auch gleich aus dem Bundestag verabschieden, wenn die sich jetzt noch anfangen zu streiten.
Ja, also das ist ein bisschen skurril, dass man bei dieser Bundestagswahl möglicherweise sogar 5 Kanzlerkandidaten hat. Das heißt Union, SPD natürlich, dann die Grünen und die AfD stellt die Weidel als Kanzlerkandidatin auf. Und
ist BSW wahrscheinlich?
Also es wäre natürlich, also das Dümmste oder das Realitätsfernste von allem wäre das BSW, aber das könnten die auch machen, ja.
Das werden die vielleicht auch machen, weil du darfst ja bitte nicht vergessen, Kanzlerkandidat heißt ja, Ziele ganz hoch stecken. Verstehst du, was ich meine? Und das ist natürlich für die Anhänger von Sarah Wagenknecht. Du hast ja gerade hier im Osten ganz viele, auch die Leute, die zu uns ins Kabarett kommen, sind ja der Meinung, Sarah Wagenknecht sollte Bundeskanzlerin werden, dann würde es diesem Land definitiv besser gehen. Was natürlich horrender Blödsinn ist. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, was ich von der Person Sarah Wagenknecht persönlich halte, ist das natürlich Quatsch. Also man kann natürlich sehen an Olaf Scholz, auch im Vergleich zu Angela Merkel zum Beispiel, was ein scheiß Kanzler alles anrichten kann. Das ist richtig. Aber wird ja nicht.
Um so ein bisschen Befürchtung rauszunehmen, Deutschland unter Sarah Wagenknecht wäre ja immerhin nicht mehr souverän. Also könnte zumindest international, also wir wären ja eine russische Provinz dann und insofern könnten wir international nicht mehr so viel Schaden anrichten.
Und Putin reibt sich die Hände.
Ja.
Aber um jetzt nochmal zu sagen, so, jetzt hat ja die SPD-Diskussion, also Robert Habeck ist gesetzt. So, Friedrich Merz, das ist auch klar. Alice Weidel brauchen wir nicht drüber diskutieren. So, SPD. Jetzt ist es ja. Also es wäre ja das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Amtsinhaber frei, also nicht freiwillig, nicht als Spitzenkandidat, also Merkel auch, aber die hatte 16 Jahre hinter sich, alles gut. Aber das wäre ja das erste Mal, wenn die jetzt, weil die wirklich darüber diskutieren, Olaf Scholz nicht zum Kanzlerkandidaten zu machen, sondern Boris Pistorius, dessen Namen ich langsam nicht mehr hören kann.
Aber da liegt ja schon wieder der Fehler. Also du sagst, die diskutieren und das ist eigentlich schon wieder Unsinn, weil
es sind ein paar Laute.
Ein paar Laute und das hat überhaupt keine Relevanz. Die Politik funktioniert halt nicht so und das hat auch Sigmar Gabriel bei Maybrit Illner neulich gesagt und der wurde danach auch gefragt und wirklich seine kurze, knappe Antwort war, Politik funktioniert nicht so.
Genau.
Man kann sich das wünschen, man kann auch schön sagen, dass in der idealen Welt hätten wir einen Kanzler, der auch weiß, dass Deutschland sich verteidigen muss, bla 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 bla, aber das ist einfach falsch, weil das wird kein Beteiligter, der Verantwortung trägt, machen. Und bei Joe Biden hat man ja gesehen, dass das auch gar nicht von Vorteil war, jemanden einzuwechseln, die anscheinend nicht durch Vorwahlen gegangen ist, die sich nicht anscheinend nicht gut genug profilieren konnte, die nach wie vor nicht so bekannt war wie der Gegenkandidat. Das ist scheint bei den politisch nicht interessierten Leuten wirklich ein Problem zu sein, dass sie, wenn irgendjemand jetzt eingewechselt wird, dass sie den nicht kennen. Und das ist ein Nachteil. Und dazu kommt halt, dass wir wissen, dass Scholz einfach nicht so ist. Der ist nicht wie Joe Biden. Selbst wenn er Joe Bidens Aussetzer und so hätte, und dann würde der trotzdem nicht das machen, was Joe Biden macht.
Ja, es wäre auch gar nicht, jetzt mal ganz abgesehen davon, die Chance, dass die SPD diese Bundestagswahl gewinnt, ist
Null.
Also da halte ich es für wahrscheinlicher, dass es in Amerika jetzt ein Wahlbetrug kommt und Kamala Harris doch noch nachträglich zur Präsidentin gemacht. Das halte ich für wahrscheinlicher, ja, als dass die SPD diese Bundestagswahl gewinnt. Das heißt, wer auch immer Kanzlerkandidat der SPD sein wird, wird verlieren und verbrannt sein. Das heißt, das Ziel, was die SPD im Jahr 2020, als Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gemacht haben, eigentlich schon hatten, nämlich den Scholz loszuwerden, das würde ja, naja, was ja, die SPD hat doch die Wahl überraschend, da hat doch kein Mensch mit gerechnet, dass Olaf Scholz, als sie Scholz im Dezember 2020 zum Kanzlerkandidaten gemacht haben, hat doch kein Mensch damit gerechnet, dass der wirklich Kanzler wird. Die haben quasi einen Spitzenkandidaten aufgestellt, aber keinen Kanzlerkandidaten.
Zumindest haben sie, also die haben ja nicht absichtlich dafür gearbeitet, dass das nicht wird. Aber die haben gesagt, das ist schon von uns jetzt der Prominenteste, er war Vizekanzler damals und hatte während der Corona-Krise viele Punkte gesammelt. Also das war schon der mit den damals schon auch schon besten Chancen. Und dann
gab es
verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben. Aber das, wie gesagt, das ist ja jetzt ziemlich unwahrscheinlich. Und die SPD, also abgesehen vom Personal, hat die SPD ja auch ein ganz massives inhaltliches Problem.
Natürlich.
Deswegen, Scholz hat ja gehofft, dass er die Wahl erst im nächsten Herbst hat, wenn die Ukraine schon längst besiegt ist.
Genau.
Weil das Thema dann abgeräumt ist. Jetzt wird das bleiben. Und jetzt geht es darum, dass die SPD mit diesem beschissenen Wort Frieden, was einfach missbraucht und misshandelt wird von den meisten, dass sie wieder den Frieden auf die Plakate schreibt. Und dieser Matthias Miersch als Generalsekretär, der ist wirklich, glaube ich, auch wirklich die schlechtestmögliche Wahl, weil das ein Schröder-Freund ist. Und auch einer aus dieser Mützenich-Stahlhelm-Fraktion, die sagen, es ist doch alles gar nicht so schlimm und es geht uns auch nichts an und noch schlimmer, Frieden. Und das Wort Frieden, das kann ja gern Sarah Wagenknecht plakatieren. Das ist ja nur konsequent, weil sie einfach immer lügt. Aber die SPD ist ja eine Partei, die grundsätzlich redlich sein will. Und Friedenswahlkampf, also sozusagen dieser Wahlkampf mit diesem Begriff von Frieden ist nicht redlich. Der ist einfach Augen zu und durch und das soll möglichst schnell zu Ende gehen. Und die anderen Parteien sind da besser drauf, die Grünen, die FDP, die Union, weil die ganz klar für einen anderen Frieden sind, der mehr bringt. Das ist natürlich im Moment auch noch schwieriger als vor einem Jahr, aber zumindest sind sie in ihrer Haltung zu Russland konsequent. Und nach wie vor durchgehend während des ganzen Krieges, die Mehrheit der Bevölkerung ist eben nicht so irre und lässt sich da belügen oder irgendwie Sand in die Augen streuen.
Aber wir waren jetzt halt bei der SPD und wenn die jetzt wirklich Boris Pistorius zum Kanzlerkandidaten machen würden, würde die SPD ja auch ums Verrecken diese Wahl nicht gewinnen. Aber sie würden Boris Pistorius verbrennen. Das heißt,
angenommen, die SPD würde jetzt beschließen auf dem nächsten Parteitag, würde sagen, so, ab jetzt sind wir dann doch für die Taurus-Lieferung, wir sind für den Frieden, der kein Siegfrieden, sondern der sozusagen, oder kein russischer Frieden ist, sondern ein ukrainischer. Wir sind jetzt komplett gewendet und dann stellen wir den passenden Kandidaten auf, Pistorius, dann wäre das wieder konsistent. Es ist nur dann mit den letzten 3,5 Jahren nicht konsistent.
Ist ja okay.
Und noch schlimmer wäre, wenn sie Pistorius aufstellen würden und Matthias Miersch dürfte hinter seinem Rücken dann doch die Friedensplakate aufhängen. Das wäre natürlich, das haben sie ja mit Martin Schulz 2017 schon gemacht. Die Kampagne war für Sigmar Gabriel zugeschnitten. Plötzlich im Januar 2017, auch relativ knapp vor der Wahl, wurde dann, hat er gesagt, ich mach's doch nicht und Schulz soll kommen und der war so unerfahren, der hätte ja alles auswechseln können in der Parteizentrale, hat er aber nicht gemacht. Der hat quasi der hat sich die ganze Zeit diesen Wahlkampf diktieren lassen und einmal gab es ja auch so ein Mikrofon auch noch offen gewesen, wie er irgendwo ausgebuht wurde und zu seinen Beratern gesagt hat, es war eine scheiß Idee, hierher zu kommen. Also es ist wirklich tragisch zu sehen, wie man einen Spitzenkandidaten sehenden Auges und auch wollenden Auges kaputt machen kann.
Also das würde ja mit Boris Pistorius passieren.
Ja, auf jeden Fall.
Selbst wenn das alles eintritt, was du gerade sagst und die gesamte SPD hinter Boris Pistorius und der Wahlkampf komplett auf Boris Pistorius ausgeschnitten werden würde, die SPD wird diese Bundestagswahl nicht so verlassen, dass sie den Kanzler stellt.
Ja.
Punkt. Ich glaube, darüber wollen wir nicht diskutieren. Das Einzige, worüber wir noch diskutieren, ob sie es schafft, zweitstärkste Kraft zu werden, das, was auch höchstwahrscheinlich, zumindest laut aktuellen Umfragen, nicht passieren wird. Die AfD wird vermutlich, und wie gesagt, bis Februar ist nicht mehr so viel Zeit. Nochmal gesagt, so ein guter Wahlkampf wäre ja schon schön, um Stimmungen nochmal zu drehen und nochmal was zu canceln. Deswegen finde ich diesen Wahltermin auch von den Oppositionsparteien komplett überhastet. Die einzigen beiden Parteien, die von einem schnellen Wahltermin was haben, sind die AfD und das BSW.
Naja, so ist es nicht. Aber da sind wir, ich freue mich ja, dass wir immer wieder diese Dissonanzen zwischen uns finden, weil ich finde es halt tatsächlich, hätte ich es sogar im Januar besser gefunden. Oh, da muss man aber an Weihnachten Wahlkampf machen. Ja, erstens, da muss man gar nichts, genau.
Ja, ja,
aber, genau. Aber es ist, mir ist es tatsächlich zu langsam und dir ist es zu schnell. Dann passt es doch irgendwie.
Nein, es ist mir nicht zu schnell. Ich finde es nur wahlkampftaktisch ungünstig für die Parteien, die einen Imagewechsel vollziehen müssen. Und es müssen die Regierung, also die Grünen nicht, die Grünen müssen keinen Imagewechsel vollziehen. Die sind trotz allem nach wie vor bei 11%. Die waren ja bei der Bundestagswahl bei 15. Also die Grünen sind ja im Soll. Das muss man ja einfach sagen.
Und die Grünen sind ideologisch auch sozusagen am konsequentesten oder am, genau, am konsistentesten.
Genau.
Die können schon auch ihre Programmatik, also die werden ja, das wird ja von 10-11% der Bevölkerung so gewollt.
Genau.
Und die können es auch weiterführen.
Wahrscheinlich auch von mehr gewollt, die wissen es nur nicht.
Ja, und man muss schon aber auch sagen, dass Habeck sicherlich einfach in der Bevölkerung weitaus anerkannter ist als die Baerbock. Es gibt natürlich die Hasser, die hassen alles.
Ja, das ist egal.
Aber es gibt schon Leute, die feststellen, dass er doch auch ganz vernünftig ist. Der drückt sich vielleicht nicht immer ganz so gewählt aus wie Scholz, so doof.
Na, was heißt gewählt? Der drückt sich zu gewählt aus. Die blumige Sprache. Er ist halt Schriftsteller.
Naja, was heißt blumig? Er sucht schon die ganze Zeit, also im Grunde könnte er in diesem Podcast auch mitmachen. Er sucht schon die ganze Zeit nach Worten.
Und nach Metaphern.
Ja.
Also die auch nicht für mich immer ist ganz Robert Habeck der Metaphernkönig der deutschen Politik im Moment. Nein, aber ich meine, wir sind uns ja hier schon beide einig, dass wenn es auf Persönlichkeiten ankäme, wäre Robert Habeck wahrscheinlich wirklich der beste Kanzler vom derzeitigen Spitzenpersonal, was wir in Deutschland haben. Also er wäre definitiv ein besserer Kanzler als Friedrich Merz, er wäre definitiv ein besserer Kanzler als Olaf Scholz und als Christian Lindner sowieso. Also darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Das ist relativ unstrittig. Nein, was ich aber meine, es müssen sowohl die SPD als auch die FDP, in Teilen auch die Union, weil die ja ihr konservatives Profil wieder stärken musste, was übrigens in 3 Jahren nicht gelungen ist, was ich total krass finde. Die waren in Opposition, die hatten Friedrich Merz als Fraktionschef, die hätten doch vom Leder ziehen können ohne Ende. Es hat nicht funktioniert. Und machen wir uns nichts vor, das Hauptproblem, was wir nach wie vor haben, sind ja der Ausländer. Das ist ja so. Wenn die Ausländer erstmal alle weg sind, kommt die Bahn wieder pünktlich. So, das ist ja das Hauptproblem. Und darauf hätte die CDU sich profilieren können. Hat sie aber nicht getan. Natürlich aus Angst, die Wähler in der Mitte zu verlieren. Ich weiß, Wahlen gewinnt man in der Mitte, nicht am Rand. Aber gerade die SPD und die FDP sind auf einen harten Imagewechsel angewiesen. Und da, also ich habe nicht gesagt, dass ich gegen diesen frühen Wahltermin finde. Ich finde es nur aus wahlkampftaktischen Gründen ungünstig.
Aber die FDP ist gar nicht so sehr auf einen Imagewechsel angewiesen. Die brauchen eben nur diese 5%. Die müssen ja nicht den Kanzler stellen. Das ist weniger Druck, als die SPD hat. Und die FDP steht eben für ihre Klientel dafür, dass der Staat nicht mehr ausgibt, als er hat.
Moment, also ich muss dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die FDP weniger Druck als die SPD hat. Die SPD hat für mich gar keinen Druck mehr, weil jedem, entschuldige bitte, das meine ich ganz ernst, jedem in der SPD ist zu 100% klar, das wird nichts. Die müssen nur ein maximal mögliches Ergebnis erreichen.
Jedem, da erinnere ich dich an eine der letzten Folgen, wo wir über hohe Primzahlen gesprochen haben, also 2 hoch 1 Million,
ja.
-1.
-1, ja.
Und
gut.
Also jedem
ja,
in der SPD minus genau. Einem ist
minus
klar.
-1, aber im Prinzip, also sagen wir mal, dem Großteil der SPD ist klar, das wird nichts. Und die müssen nur ein möglichst hohes Wahlergebnis erreichen, um ihre Bundestagsabgeordneten schön zu versorgen zu können.
Ja,
so, weil die meisten sind ja jetzt gerade in der ersten Legislatur, die haben ja noch nicht mal 4 Jahre. Das heißt, die haben ja gar keine Ansprüche.
Naja.
Gerade so Leute wie zum Beispiel Jessica Rosenthal und so, die gerade vorschreiben, Martin Kröber jetzt, mein SPD-Abgeordneter aus Magdeburg zum Beispiel, die haben alle noch nicht mal 4 Jahre.
Ja.
Die haben keinerlei Ansprüche. Und die müssen versorgt werden. Und darum muss die SPD, aber der Druck bei der FDP ist meiner Meinung nach wesentlich höher, weil wenn die aus dem Bundestag jetzt nochmal rausfliegen, dann war es das für Lindner, das war's für alle. Kubicki kann sich, na gut, Kubicki wird bleiben, der wird sich im Bundestag verschanzen und wird sich mit Waffengewalt da, das ist egal, aber und darum ist der Druck, finde ich, für die FDP, die 5%-Hürde zu erreichen, wesentlich größer als für die SPD.
Und
weil für die SPD geht es um nichts.
Es gibt ja auch Gerüchte, aber die wurden hauptsächlich von SPD und Grünen gestreut. Es gab eine Liste von 9 Abgeordneten der FDP. Also Wissing ist ja schon weggegangen, aber der wechselt nicht zu einer anderen Partei. Dass angeblich bis zu 9 Abgeordnete jetzt in der nächsten Zeit zu SPD oder Grünen wechseln. Also mehr sozusagen aus der linksliberalen Ecke. Bisher ist es noch nicht passiert, aber was denkst du, wird es da welche geben?
Könnte ich mir vorstellen. Dann das Thema
also es ist natürlich ziemlich unverschämt von diesen Leuten, die das geleakt haben. Die Bild-Zeitung hat darüber berichtet. Also, aber es ist halt dieses, was wir am Anfang gesagt haben. Also funktioniert das als Veröffentlichung? Ja, ich weiß aus sicherer Quelle das. Und dann trägt man dazu bei, dass es möglicherweise auch passiert.
Aber jetzt hast du das Thema Wissing, da habe ich ja unseren letzten Podcast auch sehr wohlwollend Volker Wissing gegenüber beendet. Wollte ich eigentlich rausschneiden, habe ich vergessen. Nein, ich habe keine Lust gehabt. So. Warum hat der das gemacht? Wollte der unbedingt Minister bleiben für 2 Minuten?
Ja, also die bösen Zungen sagen, dass er ja seine Pension retten will. Die Ministerpension kriegt man ja nach 4 vollen Jahren, beziehungsweise. Das
schafft er doch aber auch nicht mehr.
Nee, aber nach vollen Wahlperiode. Also zum Beispiel 2018 war die Regierung ja auch verspätet gestartet. Also das zählt nicht als Minderung. Und was auch nicht zählt, ist, wenn der Bundestag aufgelöst wird. Das heißt, die volle Wahlperiode, also nach über 2 Jahren allerdings. Also wenn man jetzt nach weniger als 2 Jahren auflöst, dann nicht. Aber also wenn er bis zum Schluss dieser aufgelösten Wahlperiode durchhält, dann hätte er seine Pension sicher, dann ab dem Rentenalter. Und die anderen Minister der FDP haben das halt nicht. Und das ist eben der Unterschied. Das sagen die Bösen, die Guten, die ihm wohlwollend gegenüberstehen, die sagen, nein, das hat er nicht nötig, der ist relativ wohlhabend, sondern der ist eher als Christ halt so pflichtbewusst. Aber ich finde
aus der FDP austreten?
Naja, das ist ja schon ein Schritt und der sagt ja auch, deswegen will er ja auch in keine andere Partei, er teilt ja die Überzeugung in der Partei, er will ihr nur nicht zur Last fallen, weil er weiter in der Bundesregierung sitzt. Und theoretisch hätten sie ihn auch ausschließen können, weil er sozusagen ja sich parteischädigend ansonsten verhalten hätte. Also insofern war das sicher kein leichter Schritt für ihn, aber so als Christ ringt man ja immer ganz gern mit sich und alles ganz schlimm. Aber ich finde halt, an seiner Stelle sollte er einfach mal seine eigene Bilanz durchlesen und dann überlegen, was würde jetzt hier Verantwortung heißen, nämlich tatsächlich weggehen und nicht bleiben. Also der hat einfach alles verkackt und das ist einfach Wahnsinn, wie dieser Verkehrssektor immer schlimmer wird, trotz dieser angeblichen Generalsanierung. Ich bin ja noch gespannt. Mitte Dezember kommt ja die Eröffnung der Riedbahn bei Frankfurt. Und ich weiß, der erste Zug, der wird auf die Minute pünktlich kommen, weil wer sitzt da drin? Volker Wissing. Und der zweite Zug oder am zweiten Tag wird es schon wieder lauter Pannen und Betriebsstörungen, Signalstörungen und so weiter geben. Das ist bisher bei vielen Zugstrecken so passiert. Und also meine Prognose ist, dass die Eröffnungsphase chaotisch wird. Und das ist natürlich ihm auch zuzuschreiben, genauso wie natürlich dem Bahnvorstand. Aber er besitzt ja die Bahn und er könnte auch sagen, ihr Idioten, werdet jetzt rausgeschmissen. Macht er nicht. Naja, also das zu Volker Wissing noch.
Ansonsten. Okay, also ich fand's seltsam. Ich habe es auch deine Erklärungsansätze jetzt irgendwie nicht verstanden. Ich weiß es nicht. Rente kann es nicht sein. Nein, das tut mir leid. Der ist gerade mal 8 Jahre älter als ich. Also die Rente liegt noch weiter als fast 20 Jahre.
Aber das ist schon so, wenn man jetzt eine Arbeit macht und sagt, aha, dann habe ich bestimmte Ansprüche nicht. Das bewegt einen ja dann schon, weil diese Rentenansprüche haben oder nicht haben, da geht es ja schon in die Hunderttausende auf die Lebenszeit gesehen oder sogar Millionen, wenn man lang lebt.
Politiker.
Was weiß ich, Walter Scheel zum Beispiel, der ist mit knapp 100 Jahren verstorben als ehemaliger Bundespräsident. Also,
da haben wir aber den amtlich haben wir, an Ehrensold bezahlt.
Faschiste. Genau, also Hoch auf dem gelben Wagen war der teuerste Song der Weltgeschichte, glaube ich.
So kann man es auch sehen. Okay, dann lass uns jetzt bitte, wir sind ja schon fast bei einer Stunde.
Nein, ich wollte noch meine Prognose abgeben. In ein paar Wochen wird ja wieder das Wort des Jahres gewählt. Und ich würde sagen, Ampel aus ist das Wort des Jahres. Weil die Jury von der Gesellschaft für deutsche Sprache ist immer so fantasielos, dass sie immer irgendein Wort nimmt. Vor 7 Jahren war es ja Jamaika aus. Und hast du das Wort Jamaika aus schon jemals benutzt?
Ja. Einmal.
Einmal.
Als,
und dann muss
als es das Jamaika-Ausgabe.
Genau, Wort des Jahres werden. Und deswegen werden wir es dieses Jahr wieder genauso machen.
So.
Übrigens, okay. Auch noch einen kleinen Nachtrag. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht so, wie Scholz behauptet. Das ist ja einfach auch eine dieser ganzen
Bullen. Entschuldige bitte, diese Aussage ist ja Fakt.
Genau. Also
es ist nicht so, wie Scholz behauptet, das ist ja immer so.
Eine der vielen Bullshit-Aussagen war, die Union soll erst allen Sachen zustimmen und dann lösen wir den Bundestag auf, denn man kann durchaus den Bundestag, also erstens die Vertrauensfrage stellen, zweitens den Bundestag auflösen und dann immer noch sich treffen. Und es wird es auch geben, es wird auch Bundestagssitzungen im Januar noch geben. Unter anderem eben für die Generaldebatte, wo man auch ein schönes Duell hinkriegt, weil es eben keine parlamentslose Zeit gibt. Also genau. Man kann, der Bundestag darf alles machen, während er schon aufgelöst ist.
Natürlich.
Die Wahlperiode beginnt und endet immer mit dem Zusammentritt des Bundestages. Das war früher. Genau, und das war früher anders. Es gab immer wieder einige Wochen oder Tage eine sogenannte parlamentslose Zeit. Weil nämlich damals galt die Regel, dass der Bundestag genau für 4 Jahre zusammentritt. Und zum Beispiel 1953 war ungefähr 1 Monat lang parlamentslose Zeit, weil der Zusammentritt war damals, wir erinnern uns, am 7. September 1949. Und einen Tag vor Ende der Wahlperiode wurde erst gewählt, sodass das dann eben ungefähr knapp 4 Wochen der Bundestag tatsächlich auch nicht zusammentreten konnte. Und ganz arg war es 1972 bei der ersten Auflösung des Bundestages, weil da galt der Bundestag als aufgelöst ab diesem Moment, wo der Bundespräsident es unterschreibt, bis zur Konstituierung des folgenden Bundestages. Es war erst 3 Monate später und da konnte tatsächlich nichts passieren. Aber damals gab es noch den sogenannten ständigen Ausschuss, den es grundsätzlich auch immer gibt. Also man kann sagen, wenn der Bundestag irgendwie gehindert ist am Zusammentreten, dann gibt es einen. Aber das wurde nicht mal während der Corona-Krise, gab es diesen ständigen Ausschuss, der eben sozusagen spiegelbildlich kleiner zusammengesetzt ist und alle Befugnisse hätte oder, naja, nicht alle, dass er zum Beispiel nicht den Verteidigungsfall ausrufen darf oder was auch immer, nicht das Vertrauen oder den Kanzler wählen, aber ansonsten darf er vieles. Und also, aber damit man diese Schwierigkeit nicht mehr hat, hat man dann im Grundgesetz diese Regelung verändert und es gibt jetzt tatsächlich überhaupt keine Pause mehr. Und es gab durchaus auch schon mal, also das ist wirklich selten, es gab in 3 Fällen schon mal Sitzungen des alten Bundestages, nachdem er neu gewählt worden war.
Ja,
unter anderem bereits 1998.
Kosovo-Krieg.
Das war nämlich, da hast du recht, das war die Sitzung im Oktober 98, da war Kohl schon abgewählt, aber der Bundestag traf sich in der alten Zusammensetzung per Vorratsbeschluss den Kosovo-Krieg zu legitimieren, was
natürlich
irgendwie auch ein bisschen seltsam ist, weil der neue Bundestag war ja auch dafür.
Genau.
Aber ich wollte nur sagen, der Bundestag ist nicht machtlos, aber tatsächlich bleibt natürlich vieles liegen, unter anderem, aber das kennt man gar nicht anders, unter anderem das Bundesverfassungsgericht braucht einen neuen Richter, weil jetzt einer in Rente geht, am 1. Dezember offiziell, aber die Richter dort, die müssen einfach so lange bleiben, bis Nachfolger gewählt werden. Und das wird es jetzt auch erstmal nicht geben. Also der Typ hat noch viel vor sich.
Dann lass uns noch mal ganz kurz nach Amerika gucken. Da ist das ist ja dem ganzen Chaos jetzt völlig untergegangen, dass da ein Generationswechsel im Präsidentenamt, ein 78-Jähriger löst einen 82-Jährigen ab. Das ist ja ganz wichtig. Und darum würde ich dich da bitten, quasi, du hast noch ein paar Korrekturen unserer vorletzten Folge, muss man ja sagen.
Ja, also wir haben, Donald Trump hat tatsächlich den Popular Vote gewonnen. Mhm. Und zwar gar nicht so knapp. Also mit 51%. Das hat vor ihm, Joe Biden hat zwar noch ein bisschen mehr, jetzt sehe ich gerade 50,2%, also es ist tatsächlich mehr als 50% sogar, nicht nur, und Kamala Harris hat 48,2%, das sind jetzt fast alle Ergebnisse mit drin, also es macht ungefähr 3 Millionen Stimmen Unterschied, wir erinnern uns, Joe Biden hatte damals 7 Millionen, also es ist durchaus nicht... Also er ist nicht so gut, wie damals Joe Biden war, auch in den absoluten Zahlen. Damals war die Wahlbeteiligung noch höher. Und deswegen ist Joe Biden nach wie vor der Präsident mit der höchsten Stimmenzahl. Aber wie gesagt, das hatten wir damals anders. Und da haben sich die Prognosen ja dann auch wirklich komplett geirrt, weil dieser Popular Vote, das den die Republikaner kriegen, das ist ja 2004 zum letzten Mal passiert und davor 1988, also das ist wirklich eine Seltenheit und es wird auch, wer weiß, wie sich das entwickelt, aber unsere Prognose, dass die Mehrheit der Bevölkerung diesen Idioten nicht will, die stimmte halt nicht.
Und zwar zum ersten Mal.
Genau. Übrigens gibt es immer so eine Art Contest, welche County, also welcher Wahlbezirk am richtigsten am Ergebnis liegt, beziehungsweise oder am längsten. Mhm. Es gab eine County, die seit 1980 immer richtig lag, in Bundesstaat Washington war das, und die ist jetzt aber abgelöst worden, weil die hatten für Harris gewotet. Jetzt gibt es eine County, die in, wo liegt die, in Michigan, glaube ich, Montana, und zwar Blaine, das Örtchen Blaine in Montana, liegt seit 1992 immer richtig bei allen US-Präsidentschaftswahlen. Das ist nur so ein kleiner Nebenaspekt, aber tatsächlich, also die Kongressmehrheit, die wurde gestern bzw. vorgestern, je nach Medium, auch gesichert. Es gibt aber immer noch Kongressbezirke, die noch ausgezählt werden, unter anderem Alaska.
Immer noch?
Alaska, das liegt daran, dass die sozusagen, dass der Kandidat dort die absolute Mehrheit braucht in mehreren gleichzeitigen Wahlgängen. Das nennt sich so ein Wahlsystem, was sich Single Transferable Vote nennt. Also das heißt, man hat eine Ersatzstimme und dann, es gab in dem Fall vier Kandidaten und der schlechteste wird quasi rausgestrichen und dem seine Ersatzstimmen werden dann anderen zugeschlagen. Dann wird geschaut, reicht es, und es reicht bei dreien immer noch nicht, und jetzt muss sozusagen bei der letzten Kongresswahl war es genauso.
Da irgendwann haben wir doch schon mal erklärt, dass Alaska immer ewig braucht beim Auszählen.
Genau, und die zählen halt jetzt noch. Es sieht aber so aus, als ob der Republikaner sozusagen in der dritten Durchzählung dann, wenn es nur noch zwei gibt, dass er dann mehr hat als der Konkurrent. Insofern wird Alaska da. Im Grunde bleibt das Repräsentantenhaus ziemlich genauso, wie es vorher war. Es gibt nur ganz wenige Stimmen, die hin und her gingen, aber die Mehrheit, es könnte sein, dass die Mehrheit genauso ist wie vor der Wahl, nämlich 221 für die Republikaner zu 214 von den Demokraten oder 222 zu 213, also es ist sozusagen überhaupt keine Bewegung, aber es ist eine knappe Mehrheit, und durch Nachwahlen, je nachdem wie sich die Trump-Regierung jetzt verhält, ist es durchaus möglich, dass nächstes Jahr, wenn irgendwelche Leute zurückziehen oder sterben und dann Nachwahlen gibt, dass diese Mehrheit sich vielleicht im Verlauf des nächsten oder übernächsten Jahres sogar noch dreht.
Das also bei natürlich den Midterms ist es ja sogar relativ wahrscheinlich.
Bei den Midterms wird es dann bestimmt so kommen. Das kann man heute schon als Prognose abgeben. Im Senat haben aber die Republikaner sehr klar gewonnen, 53 Sitze zu 47, haben also insgesamt vier dazu gewonnen. Das ist schon ziemlich amtlich. Standen ja nur 33 Sitze zur Wahl. Die sogenannte, kleine Nebeninformation, Senatssitze werden in drei Klassen unterteilt. Also alle zwei Jahre werden die Klassen gewählt. Also dieses Jahr war Klasse 1 dran, weil das waren die Senatoren, die 1789 sozusagen die kürzeste Amtszeit hatten mit 2 Jahren. Die wurden ausgelost damals. Also da hieß es, welcher Senator kriegt jetzt welche Amtszeit. Und das waren die am meisten Pech hatten, die durften nur 2 Jahre drin bleiben.
Genau.
Und die Klasse 2 Senatoren durften 4 und die Klasse 3 dann für 6 Jahre. Und tatsächlich sind Klasse 1 und 3 ein bisschen größer als Klasse 2 von der Bevölkerungszahl, weil die großen Staaten, vor allem Kalifornien, Florida und New York, da in beiden drin sind, und in der Klasse 2 sind sozusagen nur weniger drin. Also bei der nächsten Wahl 2026 wird es also um weniger Bevölkerung gehen, aber um die gleiche Anzahl an Sitzen. So, das nur dazu als kleinen Nachtrag.
Genau.
Und ich möchte mit einem schönen Zitat von Stephen Colbert abrunden, einem Late-Night-Show-Host, der gesagt hat, das ist ja das Typische, was wir auch immer gesagt kriegen als Comedians oder als Kabarettisten, wow, das muss doch toll für dich sein, du kriegst so viel Material jetzt in dieser Zeit, ganz toll. Und dann sagte er, keiner erzählt dem Typen, der das Bad putzen muss, wow, du musst es lieben, wenn jemand explosiven Durchfall hat, so viel Material für dich, mit dem du arbeiten kannst.
Genau.
So, super. Also bitte diese Kommentare nicht mehr gegenüber Kabarettisten abgeben.
Doch. Weil wir können uns jedes Mal drüber aufregen. Ich freue mich da mal sehr drüber. Ja?
Apropos Kabarettisten, es ist ein Bundestagsabgeordneter, ein früherer Abgeordneter gestorben, der Mitglied des Bundestagskabaretts war. Das gibt es nicht mehr, aber die hießen damals in den 90er Jahren die Wasserwerker. Wolfgang Börnsen, und der tauchte im Bundestagsprotokoll immer auf als Börnsen, Klammer auf, Böhnstrupp. Also der war immer, weil es noch einen anderen Börnsen anscheinend gab, und es war immer Börnsen-Böhnstrupp. Und ich finde, das ist so Schleswig-Holstein eben, irgend so ein kleines Kaff. Aber es ist wie Lucke Waldbach oder so, oder
Hengstmann-Magdeburg.
Ja, das wäre ja aber gar nicht zur Unterscheidung gedacht, weil da wohnen ja lauter Hengstmanns.
Ist ja egal. Egal, was man nimmt, es stimmt immer alles.
Stimmt immer alles. So
dann jedenfalls, hören wir
uns jetzt, Nein. Apropos Abgeordneter aus Sachsen-Anhalt, Detlef Gürt, was sagst du dazu?
Detlef Gürt war mal unser Landtagspräsident und hat einen sehr schönen Tweet abgesetzt. Er ist immer noch Mitglied des Landtages und hat einen sehr schönen Tweet abgesetzt. Ich habe es schon wieder vergessen. Es war irgend so eine rechtspopulistische Scheiße.
Ja, also was sehr Drastisches. Es war nicht irgendwas, sondern er hat jetzt einen Strafbefehl bekommen für diesen Tweet. Also eure Landtagspräsidenten sind wirklich Premium.
Das muss man sagen.
Gunnar Schellenberger.
Sind wir auch sehr stolz drauf. Genau, sind wir auch sehr stolz drauf.
Also da könnte, ich glaube, da wäre ein AfD-Landtagspräsident gar nicht so ein mega großer Abstieg.
Du, unsere AfD-Leute sind noch schlimmer. Es ist tatsächlich.
Okay, aber ich habe noch einen kleinen Hörtipp für alle. Vor ein paar Tagen war ja der 20. Todestag von Yasser Arafat. Wir erinnern uns, ein Friedensengel, der vorher Terrorist war.
Genau.
Und der ist gestorben. Und da gibt es ein schönes Lied von Sebastian Krämer, genau zu diesem Tag. Der heißt Unser Hund und Arafat.
Genau.
Und das werde ich in die Shownotes stellen, weil es immer noch, also ich finde es immer noch aktuell und es ist auch wirklich ganz ulkig. Aber übrigens, Arafat war ja so eigentlich der Erfinder des Palituchs. Das weißt du, gell? Der hatte immer diese Kufia. Und wenn man genau hinguckt auf Fotos von Arafat, der trug die immer auf einer bestimmten Seite, nämlich rechts, von sich aus rechts. Also oben drum als Tuch, turbanartiges Ding hingewickelt. Und dann fiel, und die wurde immer mit Spangen festgemacht, fiel die so runter. Die eine Ecke ging so bis auf die Brust und dann ging es auch über die Schulter und wieder zurück. Und wenn man den so sieht und neben ihm eine Landkarte von Großpalästina hält, dann ist das im Grunde das Gleiche. Also das war Absicht. Er hat immer in seiner Optik quasi schon die Landkarte, wie dass Israel verschwinden sollte. Und damit mit dieser Optik hat er auch den Friedensnobelpreis entgegengenommen. Also toller Mann.
Genau.
Würde er heute noch leben, wäre er ganz vorne mit dabei. jedenfalls das. Und ich habe noch ganz zum Schluss eine schöne Ankündigung. Das Porto der Post wird teurer und gleichzeitig tritt am 1. Januar das neue Postgesetz in Kraft, das der Post ganz legal erlaubt, die Briefe rauszutrödeln. Also die müssen jetzt gar nicht mehr ankommen. Also ich finde, man muss konsequenterweise, Olaf Scholz ist ja demnächst arbeitslos, der wird jetzt Chef der Deutschen Post.
Nö, also ich würde ihn als Chef Briefträger nehmen, aber...
Genau.
Ja. Und mit diesen positiven Aussichten hören wir uns nächste Woche, es sei denn, es platzt noch irgendwas, vielleicht auch, keine Ahnung, Boris Pistorius, wir wissen es nicht. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss, Themann.